Okay, kann losgehen.
Okay, dann willkommen zur 20. Folge des Zartbitter-Podcasts zu politischen Analysen. Hier ist Lucius
Konstantin.
und heute haben wir uns das Thema Kriminalität geschnappt. Das ist ja jetzt vielleicht nicht so ein linkes Stammthema, sage ich mal.
Normal ist nicht gerade prickelnd.
Deswegen haben wir uns auch erstmal überhaupt Gedanken gemacht, was ist überhaupt Kriminalität? Was würdest du sagen? Was ist Kriminalität?
Ich habe mir da jetzt schon ein paar Gedanken gemacht. Ich bin aber auch nicht so beschlagen jetzt irgendwie in Kriminalitätstheorie oder wie man das nennt. Aber ich würde erstmal sagen, Kriminalität ist so eine Art von abweichendes Verhalten, also Verhalten, was von gesellschaftlichen Normen abweicht auf irgendeine Art und Weise. Und dann muss man wahrscheinlich sagen, dass nicht alles von diesem abweichenden Verhalten Kriminalität ist. Also alles Kriminalität ist abweichendes Verhalten, weil es gegen gesellschaftliche Normen von irgendeiner Art verstößt, aber nicht, also es gibt ja auch einfach Formen von abweichenden Verhalten, die einfach nur verpönt sind und nicht kriminalisiert werden oder so. Und wenn man über Kriminalität redet, sind das, glaube ich, alle Arten von abweichenden Verhalten, denen die Gesellschaft mit Gewalt als Antwort begegnet. Also die dann halt bestraft werden im Prinzip durch ein System von bestimmten Institutionen wie Gesetzgebung, Rechtsprechung, Justizvollzug, also alle die Form von deviantem oder abweichendem Verhalten, die halt mit Gewalt bestraft werden. Das wäre für mich so eine Definition von Kriminalität. Ich meine, es gibt da wahrscheinlich ein paar Ausnahmen, weil es gibt auch durchaus Formen von abweichendem Verhalten, denen mit Gewalt begegnet wird, die jetzt nicht unter Kriminalität fallen. Zum Beispiel, das gibt es heutzutage ja glücklicherweise nicht mehr so viel, aber so zum Beispiel so, wenn es um Sachen innerhalb der Familie geht, also dass früher Kinder durchaus ja noch gezüchtigt wurden, also mit Gewalt auch, oder dass es quasi dieses patriarchale Recht gab, dass der Vater der Familie die Kinder oder die Frau irgendwie zwingen kann zu Sachen. Das wurde so abgebaut, zumindest mal bei uns in Deutschland nach und nach. Ich glaube, so ein anderer größerer Bereich ist nochmal die Medizin, beziehungsweise die Psychiatrie vor allem, wo auch Gewalt angewendet wird gegen Leute, ohne dass das jetzt als Kriminalität aufgefasst wird, was die da machen. Aber im Großen und Ganzen alle Formen von abweichendem Verhalten, wo der Staat im Prinzip Gewalt anwendet, das ist, würde ich sagen, Kriminalität. Weil es in bürgerlichen Gesellschaften in der Regel ein Gewaltverbot gibt für Privatpersonen. Das heißt, man darf selber Gewalt nicht gegen jemanden anwenden, um ihn irgendwie an die gesellschaftliche Norm zu erinnern, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen, aber der Staat darf das natürlich. Insofern, genau, ist das halt dann alles Kriminalität. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen inhaltlich fragt, was fällt darunter alles unter diese Kriminalität, dann würde ich sagen, nochmal diese ganzen Gewaltsachen, also weil es eben das Gewaltverbot, beziehungsweise die andere Seite vom Gewaltverbot ist ja das staatliche Gewaltmonopol, weil es dieses Gewaltverbot gibt, fallen automatisch alle Formen von Gewalt, außer jetzt diese Ausnahmen, die ich genannt habe mit Psychiatrie und Familie und natürlich die staatliche Gewaltausübung, aber alle anderen Formen von Gewalt fallen unter das Verbot und sind damit auch Kriminalität. Und ich würde sagen, Gewalt jetzt nicht nur im so einem körperlichen Sinne, sondern auch, im Prinzip, wenn man gegen den Willen von jemand anderem ihn zu irgendwas zwingt oder sich seine Sachen nimmt oder klaut oder erschleicht. Also wenn man halt nicht einvernehmlich mit anderen Leuten umgeht. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Bereich von dem, was Kriminalität ausmacht in der bürgerlichen Gesellschaft, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es natürlich nochmal Sachen, wo es jetzt keinen Geschädigten gibt in dem Sinne, wo es aber so gesellschaftliche oder staatliche oder nationale oder wie auch immer man die nennen will, Interessen gibt, die dadurch verletzt werden. Keine Ahnung, sowas wie Schwangerschaftsabbruch. Man darf irgendwelche Tiere nicht als Haustiere halten. Ja, also es gibt irgendwie ein vom Staat formuliertes gesellschaftliches Interesse daran. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Tieren ist, warum das so ist, aber wahrscheinlich hat es auch irgendwie einen Sinn oder so. Oder man darf Tiere nicht misshandeln oder so. Und Steuern zum Beispiel muss man zahlen, wenn man Steuern hinterzieht oder nicht zahlt, dann ist das auch kriminell. Also es gibt nochmal vom Staat formulierte so allgemeingesellschaftliche Interessen, wenn man gegen die verstößt, das ist auch ein sehr großer Bereich der Kriminalität. Aber das würde ich so sagen, so Gewalt zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und Verstoß gegen staatliche oder vom Staat durch irgendeinen, ich meine, man kennt das ja durch diesen ganzen politischen Prozess und die ganzen Institutionen, formulierte Normen. So.
Vielleicht nochmal eine Rück... Oder, sorry, mach du.
Achso, nee, mach... Genau, ich kann noch ein bisschen was dazu sagen, aber du kannst auch erstmal fragen.
Genau, eine Rückfrage, weil du hattest jetzt gesagt, naja, wenn es halt gegen Normen verstößt, und hast du auf Gesellschaft abgehoben, aber ich habe mich gerade gefragt, es gibt ja auch Fälle, wo von der Gesellschaft Sachen sehr stark noch akzeptiert sind. Also so, ich denke da an so konservative, traditionalistische Relikte, die aber von modernen Staaten tatsächlich vielleicht sogar gegen Bevölkerungsmehrheiten bekämpft werden. Also jetzt, wenn man ja vielleicht ins Ausland guckt und da nach Indien, wo halt irgendwie Sonderformen des Patriarchats gewalttätig ausgelebt werden, Stichwort Witwenverbrennung oder sowas wie Zwangsverheiratung etc., das ist in der Gesellschaft, ist das ja zum Teil noch sehr stark akzeptiert, auch dann in bestimmten Gebieten. Teilweise würde ich vermuten, dass es mehrheitsfähig ist, aber offiziell ist es verboten. Also da gibt es ja quasi dann, weil du hast es gerade sehr stark zusammengebracht, dass der Staat sozusagen Gesetze erlässt auf so eine Vorstellung von gesellschaftlichen Normen. Und da geht das ja auseinander. Also die gesellschaftliche Norm ist dann eine andere als das, was der Staat formuliert.
Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ich würde, glaube ich, zwei Sachen dazu sagen. Der eine ist, ich habe das, glaube ich, irgendwie gesellschaftliches Interesse genannt oder klassischerweise in der politischen Philosophie nennt man das ja auch Allgemeininteresse. Das kann man sich jetzt natürlich nicht so vorstellen, dass die ganze Gesellschaft dieses Anliegen teilt oder dass das so ein allgemein geteiltes Anliegen ist, sondern im Prinzip, ich würde sagen, in unserer Gesellschaft, in der bürgerlichen Gesellschaft, haben Leute sehr unterschiedliche Interessen, oft auch gegensätzliche Interessen. Und das wäre jetzt so ein Punkt, wo man so in die Staatstheorie oder in die Kapitalismustheorie einsteigen würde, zu zeigen, wie dann im Staat, also in den staatlichen Institutionen, die ja durchaus teilweise für, ich sag jetzt mal, neutral Bürgerbeteiligung offen sind, also über Wahlen, über irgendwelche anderen Wege der politischen Mitbestimmung, wie in diesen staatlichen Institutionen dieses Allgemeininteresse formuliert wird. Und wenn es dann formuliert ist, dann kann es natürlich sein, dass es sofort in Konflikt gerät mit tatsächlich realen Interessen von Leuten und dass die das eigentlich nicht so sehen. Aber in einer Gesellschaft von Interessengegensätzen wird das halt im Rahmen vom Staat formuliert und tritt dann der Bevölkerung in vielen Fällen ja auch wieder als Vorgabe von außen gegenüber. Aber das ist halt die einzige Weise, wie man das hier machen kann. Wir leben nicht im Sozialismus oder so oder wo auch immer, im Anarchokommunismus, wo das dann vielleicht anders funktionieren würde mit solchen allgemeinen Interessen und Normen. In der bürgerlichen Gesellschaft geht das halt über den Staat. Ich würde aber trotzdem sagen, dass es gibt auch bestimmte Sachen, die vielleicht auch von der Mehrheit der Bevölkerung gar nicht geteilt werden, wo aber die staatlichen Funktionäre sagen, das ist irgendwie funktional für das Weiterbestehen von diesem Staat. Mhm. Keine Ahnung, so ein Beispiel wäre die Wehrpflicht. Ich weiß nicht, wie da jetzt gerade die Umfragen sind. Ich könnte mir vorstellen, dass die Mehrheit dagegen ist oder zumindest mal indifferent ist, aber die Staatsfunktionäre sagen irgendwie, es ist jetzt für unsere nationalen Ziele, die ja auch im Prinzip alle, also nicht alle, aber viele teilen, für die ist es notwendig, das einzuführen und dann funktioniert das über solche Mechanismen. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, auch, dass diese was, dass es ja auch immer so umstritten ist. Also es gibt ja immer eine Auseinandersetzung darüber, es ist ja nicht klar, was jetzt Norm ist und was Abweichung von der Norm ist, sondern es gibt eine beständige Auseinandersetzung einerseits darum, was ist Norm, was ist Devianz oder Abweichung von der Norm, und es gibt ja auch so ein Zwischenstadium, wo man sagen könnte, das ist so privat. Das ist weder die Norm noch eine Abweichung, sondern das sollte einfach niemanden interessieren. Zum Beispiel diese ganze Debatte über das Kiffen, würde ich sagen, da ist es so, dass es gab irgendwie so eine Norm, dass es nicht so gut ist, aber viele Leute haben das gemacht und jetzt ist es so ein bisschen in so einem Schwebezustand. Es gibt, glaube ich, Leute, die sagen, das ist einfach so privat, der Staat soll sich nicht darin einmischen, was ich für Substanzen konsumiere. Dann gibt es Leute, die sagen, nein, das verstößt gegen die Grundsätze unseres Zusammenlebens oder so. Dann, das sollte man nicht machen aus verschiedenen Gründen, weil es auch gesundheitsschädlich ist und für Kinder schlecht ist, keine Ahnung. Also da gibt es halt so eine Auseinandersetzung, ist das jetzt irgendwie, ich würde jetzt sagen, niemand will wahrscheinlich sagen, Kiffen ist die neue Norm, aber zumindest mal verstößt Kiffen gegen eine Norm oder ist Kiffen einfach außerhalb von Normierung als Verhalten? Und solche Auseinandersetzungen gibt es ja im Prinzip bei allen Normen immer. Und dann gibt es, glaube ich, auch noch eine Auseinandersetzung darüber, ob selbst wenn wir sagen, etwas ist irgendwie eine gesellschaftliche Norm, ob das strafrechtlich relevant ist. Weil das ist ja nicht das Gleiche. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, nicht jede Art von abweichendem Verhalten ist automatisch kriminell. Zum Beispiel, ich würde sagen, zum Beispiel im Bereich der Meinungsfreiheit gibt es sehr oft diese Auseinandersetzung. Keine Ahnung, wahrscheinlich würden sich die meisten darauf einigen, dass Beleidigungen irgendwie nicht cool sind und nicht sein sollen. Aber ob jetzt Beleidigungen strafrechtlich ein Straftatsbestand sind oder nicht, da gibt es eine Auseinandersetzung. Oder ich weiß nicht, jetzt ein ganz anderes Beispiel in Deutschland ist die Leugnung vom Holocaust kriminell. Aber in anderen Ländern ist es nicht kriminell, obwohl in anderen Ländern ja auch nicht die, also fällt es trotzdem außerhalb der Norm. Also da würden ja auch.
Zumindest außerhalb des Irans.
Ja, wahrscheinlich, genau. Aber jetzt in Großbritannien ist es, soweit ich weiß, zumindest mal wird das nicht bestraft, aber trotzdem ist es in Großbritannien eine Norm, dass man jetzt nicht den Holocaust leugnet oder so. Also das ist dann nochmal eine Auseinandersetzung. Selbst wenn etwas als unerwünschtes Verhalten gilt, heißt das noch nicht, dass es damit kriminell ist. Und an diesen Punkten gibt es immer Auseinandersetzungen und ja auch aus der Linken kommen da ja auch immer verschiedene Ideen, wie man diese Normen oder die Entscheidungen verschieben könnte.
Ich habe hier auch die Frage notiert, in welchem Zusammenhang stehen Kriminalität und Kapitalismus? Weil also gerade die organisierte Kriminalität, die ja auch eine Form von Kriminalität ist, die ist häufig in bestimmten Wirtschaftszweigen aktiv, nimmt in einzelnen Staaten sogar einen relativ großen Anteil ein. Also ich habe irgendwo mal gelesen, dass 25% der Wirtschaft in Japan von der Yakuza kontrolliert wird. Ich weiß nicht, wie verlässlich das ist, aber auf jeden Fall nimmt es in bestimmten Geschäftszweigen, in bestimmten Staaten einen größeren Anteil ein und funktioniert ja auch sehr kapitalistisch. Also es geht um Ausbeutung, zum Beispiel im Bereich Prostitution, es geht um quasi massenhafte Arbeit in einer gewissen Weise, also dass man halt Drogen verkauft oder Waffen oder Schutzgeld erpresst etc. Aber es ist halt im Gegensatz zu anderen Wirtschaftspraxen, ist es nicht legal und ist damit auch so ein bisschen, also man spricht auch manchmal von Schattenwirtschaft, ist es ja auch quasi, kann man ja auch zum Beispiel jetzt als jemand, der da ausgebeutet ist, nicht seine Rechte einklagen gegenüber halt seinem Ausbeuter. Also es gibt kein Arbeitsgericht oder sowas, wo man sagt, na, hey, ich will das und das nicht machen, zum Beispiel im Bereich Prostitution oder sowas. Es gibt bloß immer so die Möglichkeit, dass man halt das insgesamt quasi zerstört, indem man es halt zur Anzeige bringt oder sich der Polizei als Kronzeuge anbietet etc. Produziert Kapitalismus immer auch quasi als so eine Art von Verwandten auch diese illegale Form von Kapitalismus, also die nach staatlichen Vorgaben illegal ist, nämlich die organisierte Kriminalität. Also ist das zwingend? Ist das bloß eine Weiterführung von Kapitalismus? Ist das eine extremere Form von Kapitalismus? Also ich spreche jetzt ganz direkt von der organisierten Kriminalität. Was würdest du sagen?
Ja, eine interessante Frage auf jeden Fall. Ich meine, was ja bei den Beispielen, die du genannt hast, auffällt, ist, dass die Logik des kapitalistischen Wirtschaften halt auf Bereiche ausgedehnt wird, wo dieses Verhalten eigentlich nicht erwünscht wird oder halt auf eine Weise betrieben wird, irgendwie am Staat vorbei, man zahlt da keine Steuern, man wendet auch mal Gewalt ein, wenn der Vertragspartner, sage ich jetzt mal, nicht so will, wie man es selber will und so. Also wo im Prinzip die gleichen kapitalistischen Logiken am Werke sind, aber halt in einem Bereich, der nicht akzeptiert ist vom Staat und von der Gesellschaft. Da könnte man wahrscheinlich schon sagen, dass es halt so eine Fortsetzung des Kapitalismus mit anderen Mitteln. Ich würde sagen, einerseits, auf der anderen Seite könnte man vielleicht sagen, ich meine so Gewalt, Zwang gegenüber Leuten, Aneignung von deren Arbeitskraft und Arbeitszeit und von deren Sachen, sage ich jetzt mal. Das gab es natürlich auch vor dem Kapitalismus schon. Das war halt in andere gesellschaftliche, vielleicht könnte man sagen, auch rechtliche Formen gebannt. Insofern Ich würde sagen, in einer Gesellschaft, die sehr stark auf Konkurrenz ausgerichtet ist, wo es sehr stark darum geht, sich gegenüber anderen durchzusetzen und damit für sich Wohlstand, jetzt mal neutral gesprochen, anzuhäufen und wo das auch immer im Gegensatz zu anderen gemacht wird, ist natürlich schon klar, dass im Prinzip diese Übertretung der Einvernehmlichkeit, sage ich jetzt mal, also dass man sich immer irgendwie auf so ein einvernehmliches gemeinsames Vorgehen mit dem anderen einigen muss, das ist immer da schon angelegt. Also weil halt das, was die Leute tun, ist im Prinzip immer darauf gerichtet, diese Grenze des Willens des anderen eigentlich zu überschreiten, nur sind sie halt immer gezwungen, sich dran zu halten und die Übertritte passieren dann aber natürlich trotzdem massenweise. Vielleicht so viel, oder was denkst du?
Ja, ich habe gerade überlegt, ob nicht auch manchmal organisierte Kriminalität eigentlich so ein Parastaat quasi bildet. Also der Staat ist ja in manchen Fällen, also ne, das ist jetzt auch so in Anführungsstrichen gehobenes Zeitungsleserwissen, aber dass dann in manchen zum Beispiel Armutsvierteln der Staat sich zurückzieht und man hat dann stattdessen halt irgendeine Variante von organisierter Kriminalität. Das kann eine Gang sein und die ersetzt diese Staatsmacht. Aber die ersetzt auch zum Teil rudimentär deren Form. Also ich zahle dann keine Steuer, aber ich zahle Schutzgeld. Ich habe sozusagen aber auch trotzdem auch eine Ordnungsinstanz teilweise, an die ich mich wenden kann. Also es wird ja immer wieder berichtet, dass dann halt, also bis hin zu diesem Mafia-Film, aber ich glaube auch nicht, dass die da so komplett unrealistisch sind, dass man sich dann halt an die jeweiligen Paten oder wen auch immer wenden kann, wenn es halt irgendwelche Konflikte innerhalb des Viertels gibt. Und die sind dann halt quasi, übernehmen so eine juristische Funktion auf eine ganz komische Weise. Man kann die dann auch beeinflussen. Auf der anderen Seite würde ich sagen, in armen Staaten oder auch anderswo kann man auch so könnte man jetzt auch die Justiz beeinflussen, also ist auch vielleicht gar nicht so viel anders. Genau, und dass die dann auch so eine Schutzvariante haben, sie haben auch eine Art von Exekutive, also das sind dann halt die bewaffneten Mitglieder. Aber dieses Schutzgeld, das ist ja, manchmal ist das halt einfach bloß Erpressung, manchmal ist das ja aber tatsächlich auch die Vermittlung von Schutz. Also dass dann halt irgendwelche, was weiß ich, Jugendlichen etc., wenn die was klauen oder so, dann tatsächlich auch von den Leuten, die halt diesen Schutz in Anführungsstrichen anbieten, dass die dann halt auch von denen sanktioniert werden, wenn die da was klauen in den Läden, die unter ihrem Schutz stehen. Also ist das nicht quasi die Vorform des Staates manchmal auch? Nicht immer, aber so organisierte Kriminalität. Ich glaube, da ähnelt vieles so eigentlich staatlichen Strukturen.
Ja, wahrscheinlich gibt es auch solche Theorien, dass der Staat sich ausgebildet hat aus solchen Strukturen ursprünglich. Genau, ich würde sagen, ja, also wenn es halt Strukturen braucht für die Bewältigung von irgendwelchen Aufgaben, die funktional sein sollen dafür, dann werden sie sich wahrscheinlich auch ähneln einfach von der Form. Insofern, wenn ein organisiertes Kriminalsyndikat das Leben der Bevölkerung derart regeln muss, wie es halt der Staat normalerweise tut, dann wird es wahrscheinlich auch die gleichen Strukturen wie der Staat ausbilden. Aber das ist, glaube ich, nochmal so ein Sonderthema, weil was dann ja passiert ist, das ist dann auch die Frage, was dann der eigentliche Staat ist. Ist es so ein Kriminalsyndikat, was so viel Macht hat, dass der Staat nichts dagegen tun kann? Ist es dann nicht auch einfach ein Staat? Ja, das sind, glaube ich, so Definitionsfragen. Also wogegen der ja eigentlich verstoßen wird, ist ja das staatliche Gewaltmonopol einfach. Aber ich würde sagen, genau, also das sind halt immer diese beiden Sachen, die mir, glaube ich, so bei Kriminalität immer einfallen. Das ist einerseits immer Verstoß gegen bestimmte staatliche Grundsätze, wie zum Beispiel das Gewaltmonopol, aber auch andere staatliche Regelungen. Und andererseits immer dieser Punkt von Gewalt, also dass es eben nicht einvernehmlich geschieht in der Regel. Ich habe ja schon gesagt am Anfang, viele Sachen, die unter den Begriff Kriminalität drunter fallen, bedeuten halt Gewalt, Überschreitung von dem anderen Willen. Insofern ist es dann auch die linke Kritik an Gewalt müsste meiner Meinung nach genauso auf Kriminalität angewenden, weil ein sehr großer Teil von Kriminalität ist halt einfach Gewalt.
Genau, also ich habe hier noch stehen, organisierte Kriminalität, so eine Definition, man schaut sich dann natürlich um, zum Beispiel bei Wikipedia, da heißt es dann, dass es organisierte Kriminalität tritt in hierarchisch aufgebauten Organisationsformen auf, was ja dann auch wieder quasi staatsähnlich schnell werden kann. Es gibt aber auch netzwerkartige, funktional differenzierte Organisationsformen. Das ist sicherlich auch eine Reaktion auf Repression, also dass man sich dann halt nicht irgendwie so den einen großen Chef hat, der dann schnell verhaftet werden kann und dann zerfällt die Organisation, sondern dass man sich dann eben halt, also ich glaube, dass es so oder so auch organisierte Kriminalität und staatliche Repressionsstrukturen ja auch in so einer Art von Wettbewerb befinden. Also die einen quasi haben ein neues Instrument, vielleicht auch ein neues Gesetz oder so, um quasi die anderen zurückzudrängen, also die staatlichen Dings, und die reagieren dann wieder drauf, indem sie die irgendwie austricksen. Das ist ja auch bei so, keine Ahnung, Drogenschmugge so, ne? Eine Route wird halt zugemacht oder eine Variante ist irgendwie aufgeflogen, wie man halt Drogen von einem Staat in den anderen bringt, und dann gibt es da, also es ist tatsächlich ein bisschen auch wie ein Wettrüsten, wo, glaube ich, auch tatsächlich Kreativität eine Rolle spielt. Also es ist, und da wird dann halt drauf reagiert, und es gibt dann, glaube ich, auch fast schon sowas wie eine eigene Forschung von organisierter Kriminalität. Also dass die halt dann auch schauen, okay, wie können wir die dann halt austricksen, welche Lücken gibt es. Das gibt es auch in der Wirtschaftskriminalität. Genau, ich bin auch drüber gestolpert, dass es nochmal verschiedene Unterscheidungen von Kriminalität gibt. Eine hatten wir jetzt schon immer wieder angesprochen, vielleicht um es nochmal auszusprechen. Es gibt die organisierte Kriminalität, die ich gerade schon definiert habe, und die unorganisierte Kriminalität bzw. Kleinkriminalität oder so situative Kriminalität, die halt nicht mit irgendeiner Art von Organisation verbunden ist, sondern halt von Individuen ausgeht, die nicht irgendwie absprechen oder sowas. Dann kann man auch noch Kriminalität, gibt es ganz viele Unterformen nach der Art. Also gegen was wird da verstoßen, sei es jetzt Internetkriminalität, Umweltkriminalität, Wirtschaftskriminalität, da würde ich jetzt aber gar nicht so stark drauf eingehen. Ich glaube, es ist nochmal wichtig, und deswegen hatte ich mir auch das Thema gewünscht, das ist mein Wunsch gewesen, mal über Kriminalität zu sprechen. Ich glaube, einmal, weil mir aufgefallen ist, dass es aus linker Sicht weniger thematisiert wird und weil es global ein wichtiges Politthema ist. Also es ist auch in Deutschland ein wichtiges Politthema, aber ich glaube, global ist es nochmal wichtiger, weil es tatsächlich in anderen Ländern sehr stark, also auch Form von Gewaltkriminalität, organisierten Kriminalität, halt tatsächlich das Leben von Leuten berührt und deswegen auch sehr wichtig ist, wenn es zum Beispiel um sowas wie Wahlthemen geht. Und damit werden Wahlen entschieden, und mir ist aufgefallen, dass es auch eben halt was mit dieser rechten autoritären Welle zu tun hat, dass nämlich zum Beispiel in Mittel- und Südamerika ein teilweise wahlentscheidendes Thema ist, und dass ich glaube, dass man da nochmal hinschauen muss, wie widmen sich Rechte, wie widmen sich Linke dem Thema und wie können Linke vielleicht auch, also welchen Aspekten, also wie können sie da in sich auch dem Thema widmen, ohne dass sie halt irgendwie so, ja, irgendwelche reaktionären Dynamiken, Tendenzen bedienen. Ja, also die Frage ist so ein bisschen, wie wird Kriminalität thematisiert und von wem? Ich habe hier als Unterthema, wie thematisieren konservative und rechte Kriminalität? Soll ich erst was dazu sagen oder magst du?
Ja, fang ruhig an.
Also, die extreme Rechte macht was sie halt mit vielen Themen macht. Sie ethnisiert, manche sprechen auch von rassifiziert oder kulturalisiertes Thema Kriminalität. Dann gibt es halt auch Teile der Medien, die dann halt mit drauf einstimmen, die jetzt nicht unbedingt der extremen Rechten zuzuordnen sind, also wo es dann halt rassistische Diskussionen zum Beispiel über die sogenannte Clan-Kriminalität gibt. Ich würde sogar sagen, also ja, es gibt sowas wie ethnische Mafia-Strukturen, zum Beispiel alle Angehörigen von Mafia-Strukturen in Italien und auch außerhalb von Italien, was weiß ich, in New York oder auch in Deutschland, sind Italiener. Aber halt dieses quasi, der Umkehrschluss ist natürlich falsch, nicht alle Italienerinnen sind Mafiosi, oder wie du es auch nochmal ganz gut zusammengefasst hast, magst du es selber zitieren? Nein, er schüttelt mit dem Kopf, in Anlehnung an Badesalz, alle Häse sind Verbrecher, denn sie klauen Aschebecher. Nein, aber die extreme Rechte ethnisiert das Thema, sie fordert dann als vermeintliche Lösung meistens so einen harten Law and Order Einsatz. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass die extreme Rechte oder auch größere Teile der konservativen Rechten natürlich grundsätzlich auch so eine Autorisierung, also den starken Staat an sich auch gut finden, und dass das halt eben nochmal durch so einen Law-and-Order-Ansatz halt befördert wird. Also das ist dann, einmal soll das Lösung sein, ich glaube aber auch, dass es für viele extreme Rechte halt auch quasi nochmal eine Begründung ist, um halt so was durchzusetzen, was sie so oder so mögen, nämlich den autoritären Staat. Also die Lösung ist autoritär, sie ist gewalttätig und auch in, also zum Teil dann auch entsprechend tödlich. Der Extremfall war dieser ehemalige philippinische Präsident Rodrigo Duterte, der hat ab 2016 einen Krieg gegen Drogendealer und Drogenabhängige geführt und dabei sind 30.000 Leute ermordet worden, übrigens auch weitgehend legal. Also das war dann eben halt keine Straftat. Genau, und das ist halt letztendlich, was da passiert ist, ist so eine militarisierte Polizei. In eine ähnliche Richtung geht es, wenn dann auch der Armeeeinsatz im Innern gefordert wird. Ja, das ist halt wie, also es gibt eine Ethnisierung von Kriminalität und es gibt den Versuch, Kriminalität durch autoritäre Maßnahmen, der Krieg gegen Drogen, was auch immer, halt einzuschränken, zurückzudrängen. Eine sehr stark militärische Logik, würde ich auch sagen. Und das führt immer so ein bisschen dazu, dass die Diskussion um Sicherheit, um Kriminalität, dem Umgang mit Gewalt und Kriminalität häufig so ein bisschen, ich würde sagen, auch von Linken gemieden wird, weil man immer so dieses Gefühl hat, okay, das ist ein Thema, das die Konservativen und Rechten besetzen und da hat man selber gar nicht so viel zu gewinnen. Oder wie siehst du das?
Ja, ich glaube, da gibt es echt so viele verschiedene Ebenen oder Faktoren. Ich würde wahrscheinlich zustimmen, dass die Rechte, dass die Linke in dem ganzen Bereich oft sich zurückhält mit Wortbeiträgen, sage ich jetzt mal. Genau, weil es diese Tendenz gibt, dass das Thema ganz stark von rechter und konservativer Seite besetzt wird. Also ich würde gar nicht sagen, dass irgendwie das so ein Vehikel ist, um so einen autoritären Staat zu verwirklichen, sondern die Konservativen wollen auch deswegen einen autoritären Staat, weil deren Weltbild halt so funktioniert, wenn sich halt irgendwie die Leute nicht so verhalten, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie nicht einfach ihren gottverdammten Job tun und sich für Deutschland abrackern oder keine Ahnung was, sondern sich auf irgendeine andere Weise verhalten, dann sind diese Leute auch dran schuld. Also das Problem ist ja bei den Konservativen nie die Gesellschaft oder die gesellschaftlichen Einrichtungen, wie wir miteinander umgehen, sondern immer halt die Leute, die irgendwelche Grenzen übertreten, seien es jetzt Landesgrenzen oder Grenzen des vorgeschriebenen Verhaltens. Und die Leute sollen dann mit Disziplin, mit Gewalt dazu gebracht werden, diese Grenzübertritte nicht mehr zu leisten. Das ist so das Weltbild des Konservativen. Und deswegen wollen die Konservativen, glaube ich, auch generell, also haben sie generell so einen starken Drive zum autoritären Staat, selbst wenn man jetzt sich diese ganzen Koalitionen von so Ultralibertären anschaut mit Konservativen, dann ist es ja auch nicht so, dass die Ultralibertären gegen diese ganze Gewalt sind, sondern die wollen die halt nur privat organisieren und nicht staatlich, aber es geht immer um so einen autoritären Gesellschaftsumbau. Und ich glaube, was da auch ganz gefährlich ist, ist natürlich das Beispiel, was du gebracht hast mit Duterte. Sobald das so ein Ausmaß erreicht hat, wo bestimmte, ich sag jetzt mal, Kontrollmechanismen ausgeschaltet werden, also wo dann so gesagt wird, das funktioniert jetzt nicht mehr so wie mit diesem ganzen komplizierten Rechtssystem, wir müssen da endlich mal durchregieren, um diese ganzen Devianz Herr zu werden, dann werden bestimmte Kontrollmechanismen, die oft noch eingebaut sind in diesen staatlichen Umgang mit Kriminalität, ausgeschaltet und da ist natürlich, also dann werden die Tore geöffnet für Massengewalt und weil auch natürlich ganz viele Sachen dann noch mit reinspielen. Also irgendwie, wir kennen das eigentlich aus fast allen autoritären Systemen, wenn es irgendwie so eine Ansage gibt, jetzt müssen wir mal richtig aufräumen, dann ist natürlich auch ganz viel Denunziation im Spiel. Leute begleichen irgendwelche privaten Rechnungen dadurch, dass die irgendwelche Leute verpfeifen bei den Sicherheitsbehörden. Persönlicher Sadismus spielt eine Rolle und einfach diese Unkontrolliertheit dieser Kriminalitätsbekämpfung, die führt in der Regel zu, ich sag mal, Massenmord, jetzt mal zusammengefasst, aber auf jeden Fall zu sehr, sehr viel Gewalt. Und das ist, glaube ich, immer so eine Gefahr, die in dieser autoritären Kriminalitätsbekämpfung steckt. Und vielleicht noch ein Punkt. Ich glaube auch, dass diese Idee von den Konservativen, so geht man mit abweichendem Verhalten um, dass die auch total anschlussfähig ist an das Alltagsbewusstsein von ganz vielen Leuten, weil wir, ich nehme mich da auch gar nicht aus, oft eine mangelnde Kompetenz haben im Umgang mit Konflikten und sehr oft so ein unmittelbares Strafbedürfnis auch empfinden, wenn sich jemand irgendwie blöd verhält und kann man dem mal nicht da einen Riegel vorschieben und so. Ich glaube, das sind so sehr viele so Emotionen, die da ganz unmittelbar auftauchen bei sehr vielen Menschen, einfach aus dem, wie sie halt leben, denen das einfach total einleuchtet. Also es kann einfach nicht sein, dass da irgendwelche Leute sich hier so falsch verhalten und keine Ahnung, Gewalt anwenden oder irgendwas klauen, dann muss man einfach mal raufhauen und so und dann ist Ruhe im Karton. So, das ist so dieses Weltbild und das ist halt total anschlussfähig bei der Bevölkerung. Da ist es auch, wenn dann Linke kommen und sagen, ja, Kriminalität hat irgendwie gesellschaftliche Ursachen und wir müssen da ganz anders rangehen, das ist viel zu kompliziert und das ist nicht einfach so, es hat nicht einfach diese Anschlusskraft wie so konservative und rechte Vorschläge.
Mhm. Ja, ja, das wäre ja auch dann wiederum das Thema, wie thematisieren linke Kriminalität. Ich wollte nur noch ganz kurz sagen, weil du sagst, quasi es ist halt auch im Konservatismus so ein bisschen angelegt. Das sind aber, glaube ich, dann auch nur bestimmte Formen von, ich sag mal, Regelverstößen, weil bei anderen, die sind ja auch unter Konservativen geduldet. Also ich glaube jetzt, es gibt nicht so einen großen verbreiteten Ethos unter Konservativen, dass halt, weiß ich nicht, Steuerbetrug oder so, sowas total Schlimmes ist oder Geschwindigkeitsüberschreitung etc. Also es bezieht sich, glaube ich, schon auf bestimmte Bereiche. Bei anderen Bereichen ist es wiederum, also wird eher drüber hinweggesehen. Also gerade wenn das auch in was ist, was man halt in den eigenen Reihen gerne selber praktiziert. Oder es gibt ja auch Gesetze, die halt Konservative richtig blöd finden und wogegen sie fast schon aufbegehren, also wo sie selber revoltieren. Nämlich wenn sie diese Gesetze als links verstehen. Also dann werden die ja auch quasi regelbrüchig und finden das sogar gut. Auch wenn das nicht unbedingt in der Natur des Konservatismus liegt, sowas wie Revolten zu begehen, gibt es ja trotzdem ein Aufbegehren gegen einen vermeintlich, und da finden sich dann, glaube ich, auch die Allianz mit diesen rechten Libertären, vermeintlich übergriffigen Staat, einen linken Staat, einen Linksstaat sozusagen.
Ja, das ist tatsächlich ein ganz interessanter Punkt, über den ich schon so seit einiger Zeit nachdenke. Ich glaube, das konservative Bewusstsein ist irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen gespalten, aber das funktioniert immer so, dass man eigentlich sagt, die Gesellschaft ist gut, wie sie ist. Also daher kommt ja auch dieser Begriff konservativ. Man will so die Gesellschaft bewahren und alles, was in der Gesellschaft scheiße läuft, das kann nicht seine Ursache in der Gesellschaft haben, durch irgendwelche gesellschaftlichen, vielleicht auch langfristigen Entwicklungen, sondern das ist immer die Schuld von irgendwelchen Leuten und irgendwelchen Gruppen. Und deswegen gibt es im Konservatismus sehr oft diesen Übergang, da haben sich irgendwelche, also das ist ja teilweise sehr absurd, so dass man so, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, in der Welt war das, glaube ich, so Überschriften lesen musste, dass die Roten Khmer Deutschland beherrschen, weil sie natürlich gesagt haben, die 68er, die damals irgendwie Vietnam und Kambodscha unterstützt haben, die sind jetzt sitzen in der Regierung, die haben sich irgendwie versteckt vor unter unserem Radar da durchgewuselt durch die Regierung und übernehmen jetzt alles. Und das hat alles gar keine gesellschaftlichen Gründe, nicht irgendwie zu sagen, naja, die Industriegesellschaft, der Kapitalismus hat sich verändert, irgendwie es gab neue Entwicklungen, auf die reagiert die Bevölkerung und der Staat anders und bla bla bla, ein sehr komplizierter Vorgang. Sondern nee, also eigentlich könnte die Gesellschaft genauso sein wie immer, wenn nur nicht irgendwelche bösen Leute ständig die Regeln brechen würden, und dann findet man natürlich immer böse Leute. Und ich meine, der Übergang in die Verschwörungstheorie ist ja augenfällig bei Rechten und Konservativen oft.
Es wäre nochmal ein eigenes Thema, was ist Konservatismus? Ich würde allerdings ein bisschen nochmal ganz kurz anmerken, dass Konservatismus, glaube ich, nicht statisch ist. Also der bewegt sich immer auch fort, der rennt immer sozusagen dem, ich sag mal, der gesellschaftlichen Entwicklung immer so 30, 40, 50 Jahre hinterher. Aber der Konservatismus des 19. Jahrhunderts wollte natürlich was anderes konservieren als der Konservatismus des 20. Jahrhunderts oder der Konservatismus des 21. Jahrhunderts. Und das merkt man schon allein, was zum Beispiel die Frage der Religion angeht. Also während man heute sozusagen auch in so konservativen, teilweise auch extrem rechten Blättern halt so den Säkularismus verteidigt gegen die vermeintliche Bedrohung durch halt die Fundamentalismen aus dem Ausland, ist es so, dass man halt der Konservatismus des 19. Jahrhunderts noch sehr stark an die Kirche gebunden war und da halt irgendwelche, weiß ich nicht, religiösen Eingriffe in die Gesellschaft verteidigt hat etc. Also der Konservatismus schreitet immer fort. Das ist halt auch so, glaube ich, ein bisschen sein Problem. Er hat gar kein festes Programm, sondern das verändert sich eben halt auch mit der Gesamtgesellschaft.
Ja, wir können ja mal eine Folge zu verschiedenen politischen Strömungen machen oder mehrere Folgen. Genau, aber lass mal weitermachen mit dem Thema Kriminalität.
Genau, also ich habe mir hier noch aufgeschrieben, wie thematisieren linke Kriminalität. Ich habe dann auch drüber nachgedacht und dachte mir so, Was?
Sorry. Achso, ich dachte, wir sind noch bei den Rechten. Ich wollte schon nochmal was zu dem Punkt sagen, dass Kriminalität oft ethnisiert wird. Und das ist ja tatsächlich also ein sehr augenfälliges Phänomen, dass Entwicklungen in der Gesellschaft, die mit was mit Kriminalität zu tun haben, nicht nur, also dass die Rechten nicht nur sagen, wir wollen Kriminalität mit Hilfe von Strafen und Disziplinierung in diesem Law and Order bekämpfen, sondern dass nochmal eine zusätzliche Instrumentalisierung stattfindet von Kriminalität, indem dann gesagt wird, ja klar, damals hat man halt die ganzen Ausländer hier reingelassen, jetzt sieht man, was rauskommt, deswegen muss man die jetzt irgendwie rausschmeißen. Das ist nochmal, glaube ich, ein zusätzliches Moment bei so ausländerfeindlichen Rechten. Nicht alle Konservativen sind ja so ausländerfeindlich, aber bei den Rechten kommt das nochmal zusätzlich ins Spiel. Und da ist es natürlich auch für auch so eine Schwierigkeit für Linke, glaube ich, wobei ich sagen würde, mittlerweile hat man ja bei vielen Punkten, wo diese Instrumentalisierung stattfindet, auch schon irgendwie so einen einigermaßen guten Umgang damit gefunden. Also ich weiß nicht, wenn man, was war das denn nochmal, diese Kölner Silvesternacht, wo dann ja ganz stark dieser Diskurs war, dass diese ganzen Übergriffe gegen Frauen sind passiert, weil das halt so diese Migranten waren, dass dann aus der feministischen Bewegung auch gesagt wurde, die Übergriffe passieren halt aufgrund von einem bestimmten Männlichkeitsbild und dementsprechenden Verhaltensweisen und Bedürfnissen, die da angelegt sind. Und das kritisieren wir bei allen. Das kritisieren wir nicht nur bei Migranten, sondern natürlich auch bei, wie sagt man, autochthonen Deutschen oder so. Also auch bei Inländern. Das ist ja auch irgendwie so ein, denke ich, ein ganz guter Weg, damit umzugehen. Also generell würde ich sagen, muss man schon auch ein bisschen gucken, in welchem Kontext man spricht. Also man kann ja auch in unterschiedlichen Kontexten Sachen unterschiedlich diskutieren. Wenn man jetzt die Übergriffe zum Beispiel in einem linken Kontext diskutiert, würde man die, glaube ich, einfach anders diskutieren, als wenn man jetzt, keine Ahnung, man das bei so einer Podiumsdiskussion und dessen so sitzt. Ich weiß nicht, ob sowas passiert, aber sitzen halt irgendwelche Rechten noch dabei. Und das ist klar, bestimmte Sachen werden da einfach krass instrumentalisiert und ausgeschlachtet. Da würde ich auch sagen, also da muss man halt selber sich mal, also muss jeder sich so ein bisschen Gedanken machen, in welchem Kontexten rede ich wie über was. Aber das, ich habe das Gefühl, das klappt in der Linken auch einigermaßen gut, wenn auch nicht immer.
Okay, damit wären wir wieder bei, wie thematisieren linke Kriminalität. Genau, also ich würde sagen, was mir einmal aufgefallen ist, es gibt so eine Robin Hood-Romantisierung von bestimmten Varianten von Kriminalität, also besonders von Eigentumsdelikten. Teilweise bis, also auch so mit historischem Rückblick, dass man halt sagt, dass irgendwelche Banden, irgendwelche, tatsächlich bis hin halt zu Robin Hood, dass das eigentlich so Sozialrebellen waren, wo ich auch so denke, weiß ich nicht, ob das nicht, also ob das so der historischen Wirklichkeit entspricht. Ist jetzt natürlich irgendwie auch eine, ja, teilweise nicht besonders schlimme Sache, dass da halt Leuten irgendwie was weggenommen worden sind, die sehr reich waren, aber das ging doch auch immer sehr stark mit Gewalt einher. Also es gibt so eine Romantisierung auch von Banküberfällen durch linke Gruppen wie die, weiß ich nicht, RAF etc., wo ich manchmal so denke, ja, das ist halt sozusagen aus deren Lage heraus geboren wurden und die hatten auch einen politischen Anspruch, aber manchmal kommt mir da auch so ein bisschen zu kurz, dass es auch eben einfach mit Gewalt verbunden war. Und da gab es dann halt auch irgendwelche Bankangestellte, denen halt die Pistole ins Gesicht gehalten wurde und für die war das halt auch eine gewaltvolle Erfahrung. Genau, es gibt eine eben halt diese Romantisierung von Kriminalität. Manchmal würde ich sagen, es gibt auch so, dass man eher so individuelle Schuldanteile ignoriert. Also bin natürlich jemand, der sagt, ja, es hat sehr viel mit quasi Sozialisation, mit den Umweltbedingungen zu tun etc., ob Menschen kriminell werden oder nicht. Aber es gibt eben halt Leute, die auch unter ähnlichen Bedingungen aufgewachsen sind und für die das dann halt eben keine Option war. Von daher gibt es da immer auch noch eine quasi individuelle, einen individuellen Faktor. Genau, ansonsten, was hatte ich mir noch aufgeschrieben? Es gibt so ein Lob der Kleinkriminalität als Alltagsdevianz, also dieses Eigentum ist Diebstahl. Armutskriminalität thematisiert man sehr stark aus eben halt dem Thema Armut heraus. Drogenkriminalität wird auch von links meistens in Richtung Entkriminalisierung thematisiert. Und dann gibt es natürlich eben halt bei der Kriminalitätsbekämpfung gibt es eine sehr starke Kritik an der Polizei. Die hatten wir ja auch schon mal in unserem Podcast. Und dann gibt es aber wieder irgendwie so Kriminalitätsbereiche, die wenig thematisiert werden. wie zum Beispiel eben die organisierte Kriminalität. Und ich würde sagen, das hat auch was damit zu tun, dass man wenig weiß, wie man sich dem widmen soll. Was würdest du sagen? Also jetzt auch gar nicht so direkt zu der Frage, sondern eher, wie thematisieren Linke welche Kriminalität?
Ja, das waren jetzt echt viele Punkte. Ich würde eigentlich gerne zu jedem von denen was sagen. Ich habe nur Angst, dass ich irgendwas vergesse. Aber vielleicht, um mit dem ersten Punkt anzufangen, den hattest du, glaube ich, als Romantisierung bezeichnet. Ich würde den gerne ein bisschen sogar weiterfassen. Ich glaube, es gibt sowieso immer ein zwiespältiges Verhältnis zu Gewalt in der Linken. Es gibt einerseits, glaube ich, so eine ja auch sehr vernünftige Ablehnung von Gewalt und man sagt, wir wollen nicht in einer Gesellschaft leben, die irgendwie auf Gewalt aufgebaut ist, und auch in persönlichen Beziehungen gilt es natürlich auch. Auf der anderen Seite gibt es ja auch durchaus eine Befürwortung von Gewalt von links. Also wenn man sich gegen den Staat wehrt und keine Ahnung, man macht so eine Demo und entglast da irgend so eine Einkaufspassage oder beschmiert irgendwas oder haut die Bullen platt wie Stullen und diese ganzen Sachen. Oder es geht um Neonazis und man wehrt sich mit Gewalt dagegen. Also es gibt ja auch immer so ein Verständnis, oder was heißt Verständnis, zumindest mal eine Vorstellung davon, dass Gewalt in bestimmten Augenblicken auch notwendig sein kann und dass man quasi nicht drum herum kommt. Und das gibt es ja auch auf allen möglichen Ebenen. Das gibt es nicht nur im Bereich von Kriminalität, sondern auch im Bereich der Außenpolitik. Ne? Wie stehen wir zu irgendwelchen Kriegen, nationalen Befreiungsbewegungen, die mit Gewalt vorgehen und so. Mhm. Es ist immer diese Idee von, eigentlich sind wir gegen Gewalt. Gewalt soll nicht der Modus sein, in dem Gesellschaften funktionieren, aber manchmal muss man sich verteidigen gegen schlechte Kräfte und Menschen. Oder so eine andere Idee wäre zu sagen, im Kapitalismus wird ganz starke Ungleichheit und Ungerechtigkeit produziert, jetzt nicht durch direkte Gewalt, sondern einfach durch ökonomische Verhältnisse. Und wenn man sich dagegen wehren will, dann geht das aber nur mit Gewalt oder so, nur mit einer Revolution oder auch, wenn man irgendwas klaut und umverteilt oder so, verschiedene Maßnahmen. Ich glaube, das ist auch kein Problem der Linken in dem Sinne, sondern das ist halt das Problem des Lebens. Also das ist so ein Widerspruch, den man nicht auflösen kann, weil in Verhältnissen, wo Gewalt herrscht, sage ich jetzt mal, oder wo Gewalt praktiziert wird, ist es sehr schwer, sich zu behaupten, ohne Selbstgewalt anzuwenden. Und andererseits will man ja aber diese Verhältnisse irgendwie überwinden, aber die werden mit Gewalt gestützt und so. Also ich glaube, die meisten, die den Podcast hören, kennen diese ganzen Debatten. Das ist so eine Zwiespältigkeit gibt bei dem Begriff und die überträgt sich natürlich auch auf das Thema Kriminalität.
Ja, also würde ich dir uneingeschränkt zustimmen. Genau, mir sind jetzt auch mehrere Beispiele für so Romantisierung von Gewalt auch aktuell eingefallen, also nicht nur irgendwie Robin Hood, sondern auch so diese Darstellung von irgendwie Kämpferinnen im Ausland, IPG etc., wo es nicht nur darum geht, dass sich da Leute verzweifelt wehren, sondern wo das halt auch aufgeladen wird entsprechend mit eigenen Hoffnungen, Wünschen und Vorstellungen, ganz offensichtlich. Genau, ja.
Was war dein nächster Punkt?
Mein zweiter Punkt wäre, dass die Romantisierung von Kriminalität und Ignorieren individueller Schuldanteile im schlimmsten Fall auch zu so einer Art von Täter- oder Täterinnen-Entschuldigung werden kann.
Ja, das ist auch ein total spannender Punkt, finde ich, weil ich würde sagen, auch da gibt es so ein zweiseitiges oder ein unentschiedenes Verhältnis, weil das ist natürlich nicht immer so, dass irgendwie alle entschuldigt werden. Ich sage jetzt mal, also mir fallen tatsächlich mehrere Beispiele ein. Das eine ist vielleicht auch gar nicht aus dem Bereich Kriminalität, aber zum Beispiel, es gibt ja wir hatten ja eine Folge zu den Antideutschen, da gibt es ja auch dieses interessante Phänomen, dass sehr viel Wert auf so eine Kapitalismusanalyse gelegt wird und gesagt wird, alles, was in der Gesellschaft passiert, spielt sich im Rahmen von diesem Kapitalismus, Kulturindustrie, alle sind so davon durchdrungen und alle Verhaltensweisen dadurch bestimmt. Aber gleichzeitig gibt es ein Thema, wo das nicht gilt, das ist nämlich der Antisemitismus. Sobald sich jemand antisemitisch äußert, muss man den als Person irgendwie, ich will jetzt nicht sagen bekämpfen, aber man muss die Leute halt als Personen adressieren und sagen, das geht nicht, was du sagst, was du machst, wir canceln dich oder so. Und das gibt es zum Beispiel auch beim Thema, glaube ich, sexuelle Gewalt in der Linken. Gibt es ein ähnliches Verhältnis, also dass es viele allgemeine Überlegungen dafür gibt, wie entsteht das in der Gesellschaft, durch welche Mechanismen, durch welche Subjektkonstitutionen der Männlichkeit. Und andererseits, wenn es Vorfälle gibt, dann werden natürlich Leute quasi in Haft genommen, jetzt in so einem übertragenen Sinne, also nicht verhaftet, aber persönlich quasi adressiert, immer als Täter. Und Und dementsprechend laufen auch die Maßnahmen sehr personenzentriert ab. Es gibt zwar mittlerweile, glaube ich, auch Gruppen, die da einen anderen Umgang fordern, also das alles, was unter dieser Überschrift Transformative Justice läuft oder so, aber natürlich, also es gibt ja auch ständig Linke, die fordern, dass man in bestimmten Bereichen das Strafrecht verschärfen soll, was Übergriffe auf Frauen oder Flinterpersonen angeht und so. Also das, da ist das auch gar nicht so entschieden. Ich glaube, das wäre eigentlich voll das interessante Thema, glaube ich, sich nochmal detaillierter damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, meine spontane Position dazu wäre, dass ich eigentlich diesen Punkt von persönlicher Verantwortung schon teile, aber ich glaube, auf eine andere Art und Weise. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das Nietzsche war, der das...
Oh Gott!
Ich glaube, es gibt bei Nietzsche irgendwo tatsächlich so einen Spruch, der mir gefällt, wo er gesagt hat, der freie Wille ist eigentlich nur so eine Illusion, die dazu dient, dass das Strafrecht funktioniert. Das ist so eine Umgangsweise mit Leuten, wenn man die halt bestrafen will, dann muss man automatisch annehmen, dass sie schuld sind, dann muss man so eine Vorstellung von individueller Schuld haben. Und wenn man aber anders mit diesen Problemen und mit diesen Menschen umgehen will, dann hilft die Vorstellung von individueller Schuld eigentlich gar nicht so viel, weil dann kommt man automatisch dazu zu untersuchen, und das ist ja auch eine sehr komplizierte und schwierige Untersuchung, die vielleicht auch gar keine Ergebnisse liefert oder keine Handlungsanweisungen, wie kam es zu diesem Verhalten? Und dann ist man automatisch in dieser Analyse der Gesellschaft, von der du so gesagt hast, dass das vielleicht so ein bisschen das so eine Entschuldigungsfunktion hat, dass man die Leute damit entschuldigt. Ich habe gar kein Problem, die Leute zu entschuldigen. Ich glaube, wo die persönliche Verantwortung eine Rolle spielt, ist natürlich schon immer, wenn man sagt, eine Person hat irgendwie was Schlechtes gemacht und wir wollen, dass das nicht wieder passiert und wir wollen irgendwie diese Situation bearbeiten mit der Person zusammen, dann ist man immer auf das Mitmachen angewiesen von dieser Person. Also man ist immer auf so einen individuellen Willen angewiesen, der sagt, ja, ich will mich bessern und ich will, dass das nicht wieder passiert. Und da kommt diese individuelle Komponente ins Spiel. Ich würde sagen, bei der Erklärung von Phänomenen kommt die halt nicht ins Spiel. Also wüsste ich nicht wie. Also es ist wirklich so, ja, wir sind alle gesellschaftliche Wesen und auch bis in unsere tiefste Psyche hinein. Und da weiß ich nicht, was der Begriff der Schuld irgendwie groß bringen soll, außer man will die Leute bestrafen und das ist ja auch irgendwie verständlich, kurzfristig vielleicht, aber langfristig ist das, glaube ich, keine Perspektive für den progressiven Umgang mit solchen Konflikten.
Das wollte ich vorhin auch einwerfen. Natürlich wäre es auch eine andere, in Anführungsstrichen, Lösung, wenn man eine quasi Wiederholung verhindern will, dass man einfach die Leute wegsperrt. Aber das ist ja keine fortschrittliche Herangehensweise. Nee, ich hatte das, glaube ich, schon ein bisschen kritischer gemeint. Ich meine, klar, Sachen zu verstehen, wie es zu was kam, welche Faktoren eine Rolle spielen, ist total wichtig. Aber dieses mit dem Entschulden oder Entschuldigen, das meinte ich schon auch so ein bisschen kritischer. Und ich sehe total, dass halt Umwelt, Prägung, Herkunft, Verhältnisse etc. eine total wichtige Rolle spielen bei Kriminalität, auch bei der Kriminalität, die ich persönlich als schlimm bewerte. Ich habe ja eine andere, auch als Linker, eine andere Bewertung, die sich nicht automatisch irgendwie am Gesetz entlanghangelt. Also es gibt ja diesen bisschen flapsigen Spruch, das gehört ja auch so ein bisschen zu, wie linke Kriminalität sehen, your laws are not our rules. Also es gibt auch Formen, die halt bestraft werden, mit denen habe ich überhaupt keine Probleme, wenn jemand schwarz fährt oder so. Also das wird offiziell bestraft, das finden viele doof, viele auch nicht, und ich gehöre halt zu denen, also für die das halt nichts Schlimmes darstellt, aber es gibt halt Formen, wo sich halt mein Unrechtsverständnis und quasi halt die Vorgaben des Staates per Gesetz dann doch auch annähern und wo ich dann auch sagen muss, okay, das bewerte ich auch als scheiße, eben halt bei irgendwelchen Gewaltvorfällen, die sich gegen Minderheiten richten oder gegen besonders schutzlose Personen oder so. Und wo ich dann auch bei der Erklärung bin, oder bei der Erklärung dann so ein bisschen am Überlegen bin, okay, ja, es gibt viele Faktoren, zu dem gehören halt auch, wie du aufgewachsen bist, wie du geprägt bist, zum Beispiel von der Geschlechtersozialisation her, aber dann der letzte Schritt, nämlich das zu machen, was du gemacht hast, dafür hast du dich ein Stück weit auch selber entschieden. Also es gibt schon irgendwie auch noch ein freies Individuum. Wir sind nicht einfach bloß Bioroboter. Und das fließt in meine Bewertung auch mit ein. Aber wenn es um Prävention geht, klar, dann sind natürlich halt die ganzen Rahmenbedingungen enorm wichtig. Also wenn man halt irgendwie Wiederholungen verhindern will.
Ja, ich glaube, das schließt so ein bisschen an die Debatte von vorher mit dem Thema Gewalt an. Also ich würde, glaube ich, immer noch dran festhalten zu sagen, der Schuldbegriff ist ganz stark mit dem Begriff der Strafe verbunden. Hm. Und die Strafe, also um jemanden zu bestrafen, musst du irgendwie eine Schuld annehmen. Wenn du das nicht tust, dann kannst du nicht legitimerweise jemanden bestrafen. Und die Strafe ist ja so ein Versuch, mit Gewalt auf einen, ich sag jetzt mal, Normverstoß oder auf ein schlechtes Verhalten zu reagieren. Mit, es muss nicht körperliche Gewalt sein, das kann auch irgendwie ein Ausschluss aus irgendwelchen Strukturen sein, aus der Kommunikation, das kann quasi so moralischer Druck sein, das kann auch ein Zwang zum Beispiel zur Wiedergutmachung sein. Und da sind wir wieder mitten im Dilemma, wie gehen wir eigentlich mit gewalttätigen Personen um? Haben wir irgendwie ein anderes Mittel? Und ich würde sagen, ja, die Realität zwingt uns manchmal dazu, oder manchmal sehen wir keine anderen Wege, manchmal zwingt uns Realität dazu, manchmal kann man halt auch nichts anderes machen, um Leute irgendwie zu stoppen, weiter so zu machen wie bisher. Das ist so eine Verwicklung, solange wir in dieser Gesellschaft leben, ist es so. Man muss das irgendwie reflektieren, aber ja, insofern, ich will nicht sagen, dass man das nie sagen soll oder so, ich gestehe dem schon so eine gewisse, ich sag jetzt mal, es hat auch schon seine Gründe, so auf dieses Verhalten zu blicken. Aber ich würde sagen, so eigentlich so, wenn ich mal davon Abstand nehme, aus so einer größeren Perspektive, würde ich eigentlich sagen, dass der Schuldbegriff, der ist nur für eine bestimmte Umgangsweise mit dem Problem sinnvoll. Und dann, ansonsten ist der halt nicht sinnvoll. Ich würde vielleicht nochmal zu dem einen Punkt sagen, den du ja auch aufgeführt hast, mit dieser Romantisierung von Kleinkriminalität, so Sachen klauen im Supermarkt und sowas. ich finde auch, dass, ich habe ja schon gesagt, dass Kriminalität ein Teil von so einem abweichenden Verhalten ist, der sich so gegen die gesellschaftlichen Normen wendet. Und ich würde sagen, das ist zum Beispiel für viele, gerade für Linke und ich würde sagen auch für junge Menschen, oft so ein großes Ding ist, bei ihrer eigenen Subjektkonstitution, bei der Ausbildung ihrer eigenen Identität, sich gegen gesellschaftliche Normen, gegen die Ansprüche von außen, ob die jetzt von Eltern, aus der Schule oder vom Staat kommen, so zu stellen, zu wehren. Und da kann auch Kriminalität ein Weg sein. Also so eine widerständige Subjektivität oder sowas irgendwie bei sich zu spüren und auszubilden. Insofern, das sind, glaube ich, so die Punkte, wo man das auch irgendwie cool findet, mal so Sachen zu klauen oder so. Das betrifft nicht nur Linke, das ist, glaube ich, auch sonst in unter Jugendlichen weit verbreitet, sage ich jetzt mal. Aber bei den Linken, glaube ich, nochmal ganz besonders, weil da ist natürlich diese Idee von, wir sind so widerständige Subjekte, die sich gegen den Staat und gegen diese Gesellschaft wehren, noch viel stärker ausgeprägt.
Ich neige immer dazu, wenn Leute mir das sagen, dass sie halt irgendwie so einklauen gehen oder sowas, dass ich so denke, also, oder das anfangen zu politisieren, dass ich damit so einen Widerstand darauf reagiere, weil für mich ist das was sehr Individuelles und mir geht es gar nicht um eine ethische Bewertung, quasi halt in großen Supermarktketten oder so einzuklauen oder zu klauen zu gehen, das finde ich per se überhaupt nicht schlimm, aber es ist für mich auch nicht so ein krass politischer Akt, aber klar, was du sagst, dass es halt diese Phase von Rebellion gerade auch in der Adoleszenz gibt und dass das da eine Rolle spielt, auf jeden Fall. Ich würde halt sagen, es ist natürlich auch sehr Kapitalismus immanent, also es ist jetzt nichts, was wirklich was in Frage stellt, also in den seltensten Fällen quasi, auch selbst bei diesen Plünderungen am Rande von irgendwelchen Demos, wird dann halt irgendwie was an die armen Bevölkerungsschichten verteilt oder so, also zumindest in Deutschland waren es irgendwelche besoffenen Punks, die dann irgendwelche Sachen rausgetragen haben, also zumindest wenn ich mich so an alte Videos von so Supermarktplünderungen, gab es ja recht selten in Deutschland, bei linken Demos oder so erinnere und auch so ein, was weiß ich, einen teuren Lippenstift zu klauen, weil man sich den nicht leisten kann. Man ist ja dann trotzdem immer noch quasi ein Opfer von einer Gesellschaft, die halt künstliche Bedürfnisse, die man eigentlich zum größten Teil gar nicht braucht, befriedigt. Man ist bloß nicht fähig, das halt dadurch zu befriedigen, indem man halt dafür bezahlt, sondern man klaut das dann halt. Aber man stellt da ja nichts in Frage. Also braucht es diese Sachen überhaupt? Oder wenn ich Lippenstift ist jetzt vielleicht gar nicht das beste Beispiel gewesen, wenn ich mir eine Playstation klaue oder sowas oder was anderes, irgendwas total überflüssig überflüssiges. PlayStation ist eigentlich ganz cool, ist auch wieder ein schlechtes Beispiel. Wenn ich mir irgendwas klaue, was überflüssig ist, dann habe ich ja trotzdem immer noch dieses Bedürfnis, in dieser Konsumgesellschaft mitzuhalten und das auch zu haben. Und das wurde dann ja auch durch Werbung, auf die ich so ein bisschen reingeflogen bin sozusagen, geweckt. Ja.
Und ich glaube, du hattest noch den Punkt, dass in der Linken bestimmte Formen von Kriminalität nicht, also weniger betrachtet werden vielleicht als andere. Das würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, dieser ganze Bereich der organisierten Kriminalität, Gangs, Hells Angels und sowas, es gibt schon so Berührungspunkte damit. Also zum Beispiel, wenn die deutsche Regierung über Clan-Kriminalität von irgendwelchen arabischen oder kurdischen Clans redet, dass es da von der Linken auch dann immer dieses Bestreben gibt, es zu irgendwie anders zu framen, genau, zu dekonstruieren, oder auch zum Beispiel das Thema Prostitution, was ja auch ganz stark mit organisierter Kriminalität zusammenhängt. Da gibt es dann auch Versuche, da anders einzugreifen in den Bereich und eher für Entkriminalisierung und so, also zumindest mal auf der Seite der Sexworkerinnen zu kämpfen, nicht jetzt auf der Seite der Gangs. Aber in der Regel ist dieses Thema, glaube ich, weil es auch so ein bisschen den Alltag der meisten Linken gar nicht so richtig betrifft, schon ziemlich unterrepräsentiert. Das ist natürlich, du hast hier Beispiele genannt, in anderen Ländern anders, also in Lateinamerika. Wir hatten neulich einen Vortrag von Stefan Peters zu Venezuela, der ist aber auch so Experte in Lateinamerika, und der meinte halt, also genau das, was du gesagt hast, es spielt da so eine krasse Rolle im Alltagsleben von Menschen, dass es teilweise Leute, die rechtesten Regierungen wählen, solange die noch irgendwie versprechen, das einigermaßen in Zaum zu halten und zu unterdrücken, diese ganze Gangkriminalität. Und das ist natürlich in Deutschland viel stärker unter dem Radar, und das bekommt so der durchschnittliche Linke auch gar nicht so richtig mit, würde ich sagen. Und deswegen ist da die Aufmerksamkeit natürlich auch viel geringer. Wobei ich auch sagen würde, Deutschland ist generell jetzt so, was das angeht, ein viel sichereres Land einfach als jetzt manche lateinamerikanischen Länder. Das ist halt interessanterweise, ne? Also, weil es in der Linken ja auch sehr viel in letzter Zeit, oder eigentlich schon immer, aber in letzter Zeit darum diskutiert wird, dass man so mehr aus seiner Bubble raus muss, man muss die Interessen der normalen Bevölkerung irgendwie kennenlernen und mal mit denen sprechen, mit diesen exotischen Tieren und der Arbeiterklasse und so. Also Probleme, die normale Menschen mit Kriminalität haben, sage ich jetzt mal, die sind in dieser Debatte noch nicht so gut belichtet, finde ich. Und das wäre für mich auch ein interessantes Thema, weil ich mich da auch nicht auskenne. Man kann natürlich schon sagen, dass wahrscheinlich ärmere Menschen auch in der Regel stärker von Kriminalität negativ betroffen sind und auch viel weniger Möglichkeiten haben, sich irgendwie da Sicherheit auf privatem Wege irgendwie zu besorgen. Insofern ist Sicherheit, auch was den Bezug zu Kriminalität angeht, schon auch, finde ich, eine wichtige linke Frage, vielleicht in Deutschland nicht so wichtig wie in anderen Ländern, aber auch in Deutschland wichtig. Und da gibt es ja auch durchaus Versuche von links, irgendwie diesen Begriff Sicherheit anders zu framen, anders zu erklären. Aber das Thema Kriminalität in dem Sinne von Gewalt gegenüber auch ärmeren Teilen der Bevölkerung, das sollte man auf jeden Fall, denke ich, mehr vielleicht anpacken. Oder was denkst du?
Ja, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Und ich, wir sind ja auch Leute, die zwar ihren Wirkungsrahmen in einzelnen Staaten haben, aber wir schauen ja auch über die Grenzen hinweg als inter- und antinationalistisch eingestellte Personen. Und wenn ich dann irgendwie versuche, Wahlergebnisse von rechten Parteien zu erklären, dann spielt das halt einfach eine enorme Rolle. Und ich würde vermuten, dass man vielleicht auch ein bisschen, also dass es auch Leute gibt, die vor dem Thema so ein bisschen zurückzucken, weil sie natürlich Angst haben, dass das Thema Sicherheit autoritär beantwortet wird. Ich habe auch nochmal überlegt, was sind so spezifisch linke Lösungsansätze. Bin dann drauf gekommen, was ja häufig gefordert wird, dass bestimmte Straftaten entkriminalisiert werden. Schwarzfahren, Drogen, kleinere Eigentumsdelikte, das ist auch was, da würde ich mich sehr stark anschließen. Manchmal ist mir das beim Thema Drogen ein bisschen naiv, also wo ich so denke, okay, so eine komplette Entkriminalisierung auch von harten Drogen, also da müsste man, glaube ich, nochmal ins Detail reingehen oder müsste ich mich auch noch kundig machen. Da habe ich immer so das Gefühl, dass halt auf ein Narrativ mit einem 180 Grad gedrehten Gegennarrativ quasi geantwortet wird von linker Seite. Und Ich würde mich da lieber nochmal im Detail, auch was zum Beispiel Abhängigkeit von Substanzen angeht, da würde ich gerne erstmal nochmal mehr wissen, so, bevor ich sage, ja, auch harte Drogen müssen entkriminalisiert werden. Dann gibt es eine sehr starke Betonung von Prävention. Also ich nenne das jetzt mal den sozialpädagogischen Ansatz, also dass Leute nicht erst, es wird ja dann immer von Abrutschen gesprochen, in die Kriminalität abrutschen. Damit meine ich natürlich jetzt nicht sowas wie, was weiß ich, dass die Leute irgendwo mal im Supermarkt klauen, sondern damit meine ich halt, dass sie halt in irgendwelche Banden oder Gangs gehen. Da wird immer gesagt, ja, da muss man halt irgendwie bessere Jugendarbeit machen. Es gibt dann auch, das ist immer verbunden mit so einer systemischen Analyse, also so, was hat das mit dem Viertel zu tun, mit den Lebensverhältnissen etc. Genau, ich habe so das Gefühl, dass halt die linke Antwort häufig Prävention heißt und weniger Strafen. Das ist auch was, wie gesagt, oder da würde ich mich auch anschließen. Aber ich frage mich, was ist mit Situationen, wo halt die Prävention nicht mehr wirken kann, weil man dieses Stadium schon überschritten hat. Also wenn man das dann halt, was weiß ich, mit irgendwelchen Hells Angels zu tun hat. Und dann zuckt man davor zurück, dass man da halt irgendwie härtere Strafen fordert, obwohl du ja gesagt hast, dass in anderen Bereichen wird das auch gemacht oder wird eine bessere oder härtere Bestrafung gefordert, zum Beispiel bei halt sexistisch motivierten Straftaten. Genau, aber bei anderen macht man das normalerweise nicht. Aber was macht man dann?
Ja, genau, also ich würde jetzt, glaube ich, gar nicht zur Antwort in dem Sinne, dass ich jetzt weiß, was man machen soll und das einfach sage, sondern es ist ja auch manchmal erstmal hilfreich zu reflektieren, was gibt es überhaupt für Antworten aus der Linken, und es gibt natürlich die eine Antwort, die zu jedem Thema gebracht wird und die auch immer irgendwie richtig ist, dass es im Sozialismus natürlich alle diese Probleme nicht geben wird, und die ist einerseits, glaube ich, so halb hilfreich, weil sie natürlich bei den aktuellen Problemen überhaupt nicht hilfreich ist, aber andererseits natürlich schon auch immer diesen wichtigen Punkt macht, dass die Kriminalität und die Probleme, die damit einhergehen, gesellschaftlich bedingt sind, dass diese Gewalt gesellschaftlich bedingt ist und wir versuchen müssen, die Gesellschaft zu ändern. Und das ist, glaube ich, generell ein guter Blick, den die Linke hat, der auch in anderen Bereichen ein bisschen anders eine Rolle spielt. Also wenn man sich jetzt solche Bewegungen wie Transformative Justice anschaut, was ich da gut finde, ist so ein Blickwinkel, der sagt, der eigentlich das Gegenteil so ein bisschen davon macht, was, wie wir das bei den Konservativen und Rechten diskutiert haben, weil sie immer die Leute, die kriminell sind, aus der Gesellschaft exkludieren. Das sind dann halt entweder Ausländer oder irgendwelche gescheiterten Existenzen oder irgendwelche sonstigen Idioten, die da aus dem Sumpf immer herauskriechen und uns normale Leute angreifen, sondern die sagen, Kriminalität ist ein Problem innerhalb der Gesellschaft, also das ist ein Problem von uns allen sozusagen. Wir alle gehen auf eine schlechte Art und Weise miteinander um. Wir alle üben Gewalt gegeneinander aus. Wie lösen wir das Problem? Wie müssen wir uns als Community, ist glaube ich dann der Begriff, der auch oft gebraucht wird, wie müssen wir uns als Community verändern, wie müssen wir die Umstände des Lebens verändern bei den Leuten, damit wir uns gegenseitig nicht mehr mit dieser Gewalt bedenken, sage ich jetzt mal. Und das ist, finde ich, ein guter Blick zu sagen, wir exkludieren die Leute nicht aus der Gesellschaft heraus, sondern wir fragen, die sind auch Teil der Gesellschaft, Teil der Community, wie können wir irgendwie zusammen damit umgehen? Und dann gibt es natürlich noch diese ganz praktische Ebene. Klar, wenn jemand halt sagt, mir ist alles scheißegal, gebt mir alles, sonst schlage ich euch zu Brei oder erschieße euch, dann Gewalt, wahrscheinlich auch nicht besonders hilfreicher Talking Point zum Thema Gewalt ist, Gewalt muss zweckmäßig sein, also sie muss einen bestimmten Zweck erfüllen, sie muss verhältnismäßig sein, das heißt, sie darf nicht quasi dadurch, dass sie vollzogen wird, alles die Erfüllung des Zwecks in Frage stellen, die muss irgendwie ethisch vertretbar sein, dann bringt jetzt einem in konkreten Situationen auch nicht so viel, aber das ist so meine, sozusagen meine Perspektive auf Gewalt, und manchmal ist man halt gezwungen, ja, und dann ist es auch gut, wenn man das vielleicht nicht selber machen muss, sondern der Staat das erstmal macht, weil der ist dafür spezialisiert, auch wenn es da auch Probleme gibt. Insofern, ich habe da gar keinen so, verspüren bei mir jetzt gar kein großes Bedürfnis da nach so einer reinen Lehre oder so. Ich finde es okay, dass man manchmal sagt, wir können es halt nicht anders, aber die Perspektive sollte natürlich anders sein. Und dann gibt es nochmal eine Ebene, ist, wie vermittelt man das an andere? Also wie vermittelt man diesen ja doch recht komplexen linken Diskurs zum Thema Gewalt und Kriminalität irgendwie in die Gesellschaft hinein? Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, dass das eine schwierige Frage ist.
Mir ist noch eingefallen, was wir bisher noch gar nicht behandelt haben, oder vielleicht haben wir es so bloß ganz kurz anklingen lassen, das Thema Gender. Also halt, ich hatte, glaube ich, ab und zu mal, oder hatte auch schon von Geschlechtersozialisation gespielt, und das ist ein enormer Faktor. Ich glaube, dass da auch so eine feministisch-linke Perspektive sehr gut ist, um das reinzubringen, weil es hat ja irgendeinen Grund, warum, ich glaube, über 90% der Gefängnisinsassinnen in Deutschland sind halt Männer. So, also offensichtlich spielt da halt Geschlechtersozialisation eine krasse Rolle, auch beim Thema Kriminalität. Da wäre dann auch wieder dieser präventive Ansatz wichtig, dass man da irgendwie quasi halt irgendwie so Normen hinterfragt. Genau, ich habe mich auch noch so ein bisschen, auch um ein bisschen auch in früheren Gesprächsfahrten ein Stück weit aufzugreifen, habe mich auch gefragt, du hattest es mit diesem Bestrafungsbedürfnis immer so formuliert, als wäre es vor allen Dingen Rache, also so ein Rachebedürfnis auch, oder hatte ich dich da falsch verstanden? Weil ich frage mich, gibt es nicht auch manchmal so ein, ich habe mich auch gefragt, gibt es nicht auch ein Gerechtigkeitsbedürfnis? Also, dass man sagt, da hat jemand so krass unserer Struktur geschadet, hat unser Vertrauen missbraucht in ihn, dass er quasi hier nicht seine Mitmenschen irgendwie schädigt. Und ich finde es jetzt ungerecht, dass man drüber hinweg sieht und der jetzt, was weiß ich, nicht verbannt wird. Also Stichwort zum Beispiel Hausverbot. Das, und ich frage mich, ob das immer bloß so ein plumpes Rachebedürfnis ist, du musst jetzt irgendwas erleiden, oder ob das nicht auch ein Stück weit ein Gerechtigkeitsbedürfnis ist, der so eine Sanktionierung zugrunde liegt.
Ja, guter Punkt. Ich würde sagen, es kann beides sein oder vielleicht auch beides gleichzeitig. Ich glaube, es gibt noch eine dritte Variante. Es gibt so eine, wie habe ich es vorher genannt, Ruhe im Kartonbedürfnis. Also da ist so jemand, der sich voll scheiße verhalten hat, und jetzt soll da irgendwie so eine Gruppe gegründet werden, die sich drum kümmert ganz nervig lange und den betreut. Oh. Und dann muss man irgendwie im Plenum darüber diskutieren. Also kann man dem nicht einfach...
Ein Hausverbot geben.
Kann man das Problem nicht einfach viel schnell lösen. Ich habe keinen Bock, mich mit irgendwelchen Arschgeigen so viel auseinanderzusetzen. So, das spielt, glaube ich, auch eine Rolle. Mhm. Insofern sind, glaube ich, einfach so verschiedene Momente, die halt zu diesem Punkt führen, zu sagen, Strafe, irgendwie, wir begegnen dem Problem mit Strafe, mit Gewalt. Hm. Und wie gesagt, ich habe ja auch schon gesagt, dass ich mich da auch nicht rausnehme und dass ich das auch total nachvollziehen kann. Also das ist, glaube ich, einfach. Ich habe ja eigentlich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ich habe mal auf YouTube so einen Vortrag gehört von irgendwie so einem Typen von irgendeiner Universität aus den USA, der so zum Thema Evolutionspsychologie erzählt hat. Und die erzählen dann solche Sachen, dass sie halt irgendwie so psychologische Verhaltensweisen schon bei irgendwelchen Fischen so gefunden haben. Und dann auch so das Gerechtigkeitsempfinden auch bei Fischen. Das gibt's da irgendwie, wenn der eine Fisch so viel Futter bekommt oder so und der andere weniger, dann regt er sich so auf, weil es kann nicht sein. Und so, also keine Ahnung, inwiefern das jetzt alles so evolutionsbiologisch vielleicht auch begründbar ist. Das finde ich auch gar nicht so interessant, aber ich fand es witzig. Ja, genau, aber es scheint sehr weit verbreitet zu sein auf jeden Fall und so sehr, sehr, sehr unmittelbar auch aufzutreten, einfach ohne viel Reflexion.
Ja, was ich mir noch als letztes notiert habe, als quasi Idee, was, glaube ich, jetzt in Deutschland und bei Linken jetzt nicht so eine Rolle bisher spielt, ich glaube, in anderen Ländern schon, dass man so in dem Bereich organisierte Kriminalität, dass man da zivilgesellschaftliche Gegenbewegung gibt. Also ganz konkret in Italien gab es eine stark in der Bevölkerung verankerte, ich glaube, die war jetzt nicht besonders rechts, die war auch nicht besonders links, aber eher so mittig, eine Anti-Mafia-Bewegung. Also das ist quasi der, ich würde sagen, es ist häufig auch basisdemokratisch, der Ansatz des Boykotts, der natürlich auch gefährlich ist. Also es funktioniert, glaube ich, auch als ab einer bestimmten Größe, aber dass man sagt, so, wir zahlen kein Schutzgeld. Nein, wir unterwerfen uns nicht den Gangs etc., sondern wir treten geschlossen auf. Vielleicht macht man das dann auch, indem man die halt so, also dass man dann tatsächlich auch als Ansammlung auftritt. Also ich habe, glaube ich, auch in der Doku gesehen, dass dann immer, wenn so Schutzgelderpresser auftaucht sind, wurde die Nachbarinnenschaft halt zusammen telefoniert und dadurch war man viel mehr. Und blöd gesagt, die können jetzt auch nicht alle erschießen, aber es ist natürlich super gefährlich und es ist sicherlich auch eine Reaktion auf Staatsversagen oder Staatsausfall, dass man so reagiert. Aber das fand ich noch einen interessanten Ansatz, wie man auf was reagiert, wenn es schon da ist. Also man ruft nicht nach dem Staat, dass der irgendwie härter durchgreift, mehr Polizisten schickt etc. Vielleicht wäre es auch nicht möglich gewesen, sondern es gibt halt eine gemeinsame, wie so eine Bürgerinitiative, die halt sich verweigert und auch zusammenhält und dann halt sozusagen klar macht, hey, ihr werdet hier mit dieser Art von Geschäftsmodell keinen Erfolg haben. Und das fand ich, das finde ich eine fortschrittliche Herangehensweise, wie man eben halt auf solche Phänomene wie organisierte Kriminalität reagieren kann, auch wenn es ein gewisses Risiko birgt. Also ne, es könnte jetzt ja auch sein, dass dann halt die organisierte Kriminalität sagt, ja, da gibt es die und die Wutführer, und die bedrohen wir, verletzen sie etc., um so diese Bewegung zu zerschlagen. Also das wäre ja auch jetzt nicht ganz unlogisch, dass sie so drauf reagieren. Also man muss was riskieren, aber offensichtlich hat diese Anti-Mafia-Bewegung in Italien zum Beispiel auch tatsächlich die Mafia ziemlich stark zurückgedrängt.
Ja, cool. Ich fände es auch interessant, sich mit solchen Beispielen ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Mir ist noch der Punkt eingefallen, weil du das Thema Doku angesprochen hast. Ich habe auch neulich eine Doku gesehen, die, glaube ich, auch nochmal einen Punkt in diesem Zusammenhang von Kriminalität ganz interessant gemacht hat, weil wir jetzt bisher so darüber gesprochen haben, dass die Kriminalität so vom Staat bekämpft wird und so ein bisschen sein Gegenteil ist oder vielleicht so sein böser Zwillingsbruder oder so. Es ging um die Triaden in China und dass die Anfang des 20. Jahrhunderts vom Staat quasi bezahlt wurden, um so Arbeiterinnenstreiks niederzuschlagen und so richtig, richtig brutal. Also die haben da unzählige Leute umgebracht auch dabei, weil das natürlich so eine Truppe war, die man, die sich nicht an die staatlichen Regeln halten muss in diesen ganzen Verfahren und die konnte man dann so bei Bedarf einsetzen und das ist natürlich auch, man kennt es ja auch teilweise aus den USA, dass da so früher Streiks niedergeschlagen haben, indem man irgendwelche Gangs angeheuert hat. Und sowas. Also das ist, es gibt natürlich auch in bestimmten, ich glaube jetzt bei uns in Deutschland nicht so aktuell, aber mal schauen, aber es, in bestimmten Punkten gibt es natürlich auch eine sehr produktive Zusammenarbeit mit so legaler Gewaltorganisation und illegaler Gewaltorganisation und ja, das Thema Lateinamerika hatten wir auch schon. Ich meine, diese ganze Geschichte mit den Paramilitärs und so, da ist es ja auch ganz ähnlich.
Ja, wobei ich mich gerade gefragt habe, war das der Staat, der mit denen zusammengearbeitet hat oder eins, also den Triaden? Ich habe die Doku auch gesehen, aber es ist schon ein bisschen her. Oder waren das irgendwie so einzelne Fabrikherren?
Ich meine, das war tatsächlich der Staat damals, aber okay. Ja, es kann sich auch, können auch die einzelnen Fabrikherren immer wieder sein.
Okay, damit sind wir an ein Ende gelangt. Wir hoffen, es war interessant und gedankenanregend. Das nächste Thema wird Konstantin vorschlagen. Will er schon verraten, um was es geht?
Nein, das bleibt natürlich ein Geheimnis, damit ihr euch freuen könnt, wie in 18 Monaten oder so die nächste Folge erscheint bei unserer Regelmäßigkeit.
Dann hoffen wir, es hat euch gefallen und gebt gerne Feedback. Ja, und habt noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
Ciao.
Vielleicht sollte man da tatsächlich auch ein bisschen mehr Kritik wieder reingießen. Man muss halt quasi mehr Praxis reinbringen.